Die Max Verstappen-Festspiele gehen weiter, auch nach dem dritten Rennen in Folge nach der Sommerpause. Hier ist Backstage, Boxengasse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sandra, Peter und ich, wir sind jetzt mal wieder direkt hier bei uns im TV-Compound vor unseren Büros. Es wird alles fleißig abgebaut, sind alle kaputt und trotzdem muss man sagen, auch wenn wieder Max Verstappen gewonnen hat, war es ein aus Ferraris Sicht dann doch tolles Wochenende, weil die Stimmung war halt Wahnsinn hier.
Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Die Stimmung war Wahnsinn und dazu kommt natürlich aber auch, dass der Ferrari auch gut gegangen ist hier, ne? Also ich spreche jetzt gar nicht so sehr über Leclerc, sondern eher über Sainz, den ich sehr beeindruckend fand heute. Aber die Stimmung hier, ich liebe das ja. Also deswegen ist Monza auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ich komme so gerne hierher, wenn Formel 1 ist, weil du fährst nach meinem Gefühl in diesem Park, kriegst schon so eine leichte Gänsehaut, weil du diese Tradition spürst. Du spürst diese Passion, die Leute hier für den Motorsport haben. Und das finde ich ganz toll.
Ja, merkt man total. Und Max Verstappen kann sich die Krone jetzt dann schon aufsetzen. Also am Ende in Singapur, wenn alles gut für ihn läuft, verteidigt er seinen Titel in 3 Wochen.
Ja, vor allen Dingen reißt er irgendwie selber auch alle Rekorde. Ich glaube, der hatte hier und da auch mal eine schwarze Serie, zum Beispiel in Ungarn, wo er nie gut aussah. Das Rennen hat er eingefahren. Hier genauso, Red Bull hatten wir auch noch thematisiert. 2013 der letzte Sieg durch Sebastian Vettel. Ich glaube, er selbst hier auch noch nie auf dem Podium gestanden. Also auch das pulverisiert. War jetzt, glaube ich, der 11. Sieg in dieser Saison schon. 13. der Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Auch das wird er schaffen. Da gehe ich mal von aus und hat jetzt so eine Art Matchball. Also wenn er gewinnt und Charles Leclerc nicht über Position 4, glaube ich, oder nicht mindestens Vierter wird, dann ist Max Verstappen Weltmeister. Aber es ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Also schon beeindruckend, was Red Bull und Max Verstappen in diesem Jahr leisten. Bei aller Stärke auch von Ferrari jetzt an diesem Wochenende.
Ja, sie haben sich zumindest erholt, ne, von dem Desaster von Spa und den chancenlosen Runden, die sie dann hatten, auch in Sandford. Wie war dein Eindruck so generell? Also ich meinte ja gerade, also die Stimmung trotzdem eigentlich, es gab ein paar Buhrufe am Podium, also habe ich zumindest wahrgenommen, das ist ja so in unserer Sprecherkabine, haben wir ja Glas davor, da hörst du jetzt nicht so alles, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es zwar vereinzelte Buhrufe gab, aber trotzdem sind sie alle glücklich irgendwie so ein bisschen nach Hause gegangen.
Es war tatsächlich nicht so schlimm wie damals in der Zeit auch mit Hamilton. Hamilton wurde immer sehr, sehr viel mehr ausgebuht. Da stehst du dann ja auf der anderen Seite von diesem Boxengebäude und machst die Interviews und hörtest das richtig. Also dieses Mal konnte ich da nichts hören. Insofern glaube ich, dass die Buhrufe nicht ganz so lautstark waren wie die sonst bei Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite, ich finde es halt immer irgendwie nicht so schön, weil wenn da jetzt halt auch einer auf dem Podium steht, der hat hier noch nie gewonnen. Es ist ein besonderes Podium, weil du die ganzen Fans direkt unten drunter hast und dann da ausgebuht zu werden, glaube ich, ist für keinen Fahrer irgendwie schön. Das gefällt mir tatsächlich dann nicht so gut, aber generell würde ich sagen, dass die freundlicher geworden sind.
Atmosphäre war gut. Ja, wobei ich auch gestern den Eindruck hatte, nach dem Qualifying und als dann die Interviews geführt wurden mit den Top 3, dass Max Verstappen da auch schon ausgepfiffen wurde und ausgebuht wurde. Heute auch war es das Gleiche, auch in der Lautstärke. Ich glaube, das Ganze dann auch nochmal verstärkt durch diesen Ausgang des Rennens und die Art und Weise, nämlich hinterm Safety Car das Ganze enden. Ich glaube, das war natürlich dann auch nochmal so ein Frust für die Tifosi, die vielleicht gedacht haben, Mensch, wenn es jetzt dann nochmal einen Restart gibt, dass der Charles Leclerc da vielleicht dann doch nochmal alles auspacken kann und gewinnen kann. Aber ich glaube, Sascha, so was wir jetzt gehört haben, war es nicht die perfekte Entscheidung, aber ein Stück weit auch nachvollziehbar.
Ja, es war halt regelkonform. Man muss halt dann damit leben. Also am Ende, nach dem, was da in Abu Dhabi passiert ist im vergangenen Jahr, hat man das Ganze ja ein bisschen reformiert und hat gesagt, okay, wenn so eine Situation eintritt, dann werden wir dementsprechend handeln. Das Hauptproblem war, und das muss man schon sagen, dass es halt sehr lang gedauert hat, bis das kaputte Auto von Daniel Ricciardo weg von der Strecke war. Traktor war noch da, dann kann man natürlich da in dem Bereich nicht überholen, das ist logisch, aber es bleibt, finde ich, trotzdem so ein fader Beigeschmack. Ich hätte mir gern noch so eine fixe Runde gewünscht.
Definitiv. Ich habe mit Daniel Ricciardo auch über diese Situation gesprochen, der dann auch noch sagte, der hat sich fast so ein bisschen entschuldigt dafür. Der sagte, ey, ich habe das Auto da abgestellt, wo ich dachte, dass es halt am einfachsten und am sichersten ist. Und ich hätte jetzt in meiner Situation auch irgendwie nichts anderes machen können. Also der wusste schon auch, dass er jetzt quasi der Auslöser von so einem, so einer unguten Situation ist, die zu einem blöden Rennende geführt hat. hat. Aber ich meine, er kann natürlich auch nichts machen. Ne? Wenn die ihm sagen, stell ab, dann sucht er sich da, wo er ist, den bestmöglichen Platz. Und er sagte auch noch, er selber hatte auch gar keine Chance, von der Strecke wegzukommen. Er ist dann auf die Tech-Pro-Barriere draufgehüpft und ist da erstmal lang gegangen, um zu sehen, wo er da irgendwie überhaupt durch den Zaun durchkommt. Also wenn er halt an der blöden Stelle an der Strecke ist, dann kann er da halt auch nichts machen. Ne?
Nee, jetzt ist es nur so, vom Verständnis her, also die Autos, die haben ja wohl den Gang nicht rausbekommen. Es ist so, dass die Autos ja ihre Gangschaltung haben, logischerweise die wippen. Ja, er darf den nicht in neutral dann da stehen lassen, also im Leerlauf, sondern der steht da halt dann. Und man weiß ja jetzt nicht genau, was das Problem auch war. Jetzt gibt es ja an den Autos, das kann man sehen, wenn man die Onboard-Perspektiven sich anguckt, immer so einen Knopf und da steht N dort, so ganz groß. Und das ist eben genau für solche Situationen, dass die Rettungskräfte und die Streckenposten, die Marshals hingehen können, diesen Knopf drücken und dann kann man von außen sozusagen den Leerlauf aktivieren. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert und hat dann für diese extreme Verzögerung gesorgt. Bitter nicht nur für Leclerc, der vielleicht die Chance gehabt hätte, da noch vielleicht den Sieg zu holen, sondern auch für Mick Schumacher, ne? Der war 12. und hatte bessere Reifen als die vor ihm waren, so ganz knapp.
Ein Satz noch dazu, weil wir das ja auch thematisiert haben, nur auch das nochmal aufgebracht hast. Ich meine, zum Beispiel in der Indycar-Serie, die wir auch zeigen bei Sky, ist es ja, glaube ich, so, dass auf jeden Fall noch eine Runde gefahren wird, egal wie lange das Safety-Car dann unterwegs ist. Also das wäre dann vielleicht auch nochmal was überlegenswert wäre für die Formel 1. Haben wir auch Andreas Seidel darauf angesprochen. Er hat gesagt, bis es da dann eine Einigung gäbe unter den Teamchefs, dann sind wir wahrscheinlich schon 2-3 Jahre weiter. Aber klar, Mick hätte auch davon profitieren können, hatte die frischesten oder beziehungsweise hatte den Soft-Reifen dann im Vergleich zu den beiden, die vor ihnen waren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Joe und?
Ja, es war noch, De Vries war noch mit dabei. Wer war noch dabei? Weiß jetzt gar nicht. Gasly nicht. Ja, doch, Gasly, glaube ich, auch. Auch in Reichweite.
Ja. Egal, ne, man kann es abkürzen. Er ist 12. geworden, hätte vielleicht einen Punkt einfahren können. Das wäre ja sensationell gewesen. Nachdem das Wochenende wirklich schlimmer nicht hätte laufen können für ihn. Unverschuldet. Haben wir ja auch ein paar Mal thematisiert. Erste freie Training, Giovinazzi im Auto gesessen. Das war geplant. Zweite freie Training. Einen technischen Fehler gehabt, das Auto da seine 9 Runden gefahren und dann am Samstag ging es dann so weiter. Fehler mit der Kupplung, ich glaube 6-7 Runden, die er gefahren ist, dann zu noch 15 Plätze nach hinten versetzt worden, strafversetzt am Sonntag, weil man Teile ausgetauscht hat. Also rabenschwarze Voraussetzungen und was er daraus gemacht hat, muss man trotzdem sagen, auch wieder seinen Teamkollegen geschlagen, Magnussen, das macht er konstant und wenn er noch einen Punkt gefahren hätte, wäre es sensationell gewesen.
Ja, trotzdem wird's eng mit dem Cockpit, denn der Held des Sonntags war definitiv Nick de Vries. Das ist ja auch eine ganz besondere Story. Der Niederländer, 27 Jahre alt, schon lang dabei, in der GP2 mal Meister geworden, vor etlichen Jahren, vor 2 Jahren Formel E für Mercedes gewonnen, im Dunstkreis von Mercedes immer wieder Testfahrer und Einsatzfahrer am Freitag für verschiedene Teams. In der Saison, Sandra, im Mai in Barcelona für Williams. Da saß er im Auto, dann mal für Mercedes und an diesem Wochenende war er und war auch so geplant und hat auch dann durchgeführt am Freitag für Aston Martin drin. Und dann bekam er von Jost Capito irgendwie am Samstagmorgen, er hat es im Interview erzählt, ne?
Aus dem Paddock Club musste er ihn rausholen.
Schlawittchen rausgezogen,
weil Alex Albon halt Magenschmerzen hatte, zum Arzt gegangen ist, sich das genau angeguckt wurde und dann eben am Ende des Tages den Blindern entfernt werden musste. Geht ihm ja natürlich auch gut, das haben wir ja auch vermeldet, aber er ist eingesprungen, dann im dritten freien Training, kurzfristig hat das da schon super gemacht, den Teamkollegen Latifi geschlagen und am Samstag das im Qualifying super durchgezogen und heute am Sonntag mit diesem Rennen, dem 8. Platz, 2 Punkte eingefahren. Spitzenleistung von ihm.
Ja, super. Und ein super sympathischer Fahrer und junger Mann. Sunny Boy, ja, wirkt schon so. Ne?
Also ich meine auch so, wenn man den jetzt so im Fahrerlager gesehen hat, der ist immer am Grinsen, grüßt immer freundlich. Also das, finde ich, ist immer so dann auch herauszustellen. Aber ich wusste nicht, dass er wirklich zu so Leistungen dann auch imstande ist. Und vor allen Dingen, wie Jost sagt, hat er auch noch eine andere Seite. Also er pusht wohl auch ordentlich, so wie Jost das beschrieben hat, Capito. Also bin gespannt. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn er dann den Platz neben Albon für die nächste Saison einnehmen wird, oder? Was meinst du, Sandra?
Also ich glaube so oder so, dass es für Nicolas Latifi auf jeden Fall extrem dünn wird, die Luft. Ich glaube, dass wir den nächstes Jahr nicht mehr sehen. Und ich fürchte jetzt im Hinblick auf Mick natürlich auch, dass sich Nick de Vries mit dieser Leistung schon extrem empfohlen hat für dieses Cockpit, weil er ja halt auch eben in diesem Dunstkreis Mercedes ist, Williams da ja auch enge Verbindungen hat, auch mit dem Motor etc. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er es schafft nächstes Jahr in dieses Cockpit.
Hat ja Toto auch gesagt im Interview, ne? Also bei dir.
Ja, absolutes Bewerbungsschreiben da nochmal hinterlegt. Also hat es verdient. Toto pusht ihn natürlich dann irgendwie auch. Aber übrigens zu Latifi auch noch. die Informationen, die wir haben, das Thema ist durch mit Latifi. Also die Entscheidung ist ja schon längst gefallen. Und das, was man auch hört, ist, dass Latifi sich wohl auch seit 2, 3 Rennen jetzt wohl sehr, sehr gehen lässt und auch keine Motivation mehr für sich verspürt. Man merkt es ja auch.
Ja, ja, klar. Der fährt nur noch hinterher dann am Ende.
Aber wir hatten natürlich auch gedacht, ne, gab es ja einige Kandidaten auch, De Vries, vielleicht ja auch Mick Schumacher. Ne, das hat Jos Capito ja auch nochmal gesagt, falls es bei ihm nicht weitergehen sollte beim Haas-Team. Ich glaube ja nach wie vor, dass es das tun wird, dass er auch im nächsten Jahr da fahren wird. Dann musste man sich auch mit solch einem Fahrer beschäftigen, hat Jos Capito bei uns am Samstag gesagt. Aber wie gesagt, jetzt auch nach dem Wochenende kommst du ja gar nicht mehr dran vorbei, den De Vries da reinzusetzen. Dann.
Ja, ist schwer dann zu erklären auch. Ich meine, klar, wir gucken immer durch die deutsche Brille in gewisser Weise, aber wenn du das natürlich dann als Unternehmen betrachtest, es gibt ja auch Investoren, die da Geld dafür zahlen, die haben das natürlich auch gesehen und dann wäre es natürlich auch schwierig zu verargumentieren, zu sagen, ja, also den nehmen wir jetzt nicht, also super gefahren, aber wir nehmen trotzdem einen anderen, also das ist ja dann auch relativ schwierig, so ehrlich muss man dann auch tatsächlich sein. Die Ehrlichkeit wünschte ich mir so ein bisschen von Mattia Binotto, dem Teamchef von Ferrari. Er ist ja noch Ferrari Junior, am Ende des Jahres wird es nicht mehr sein, Mick Schumacher. Offensichtlich. Aber so die ganz große Rückendeckung bekommt er nicht. Also der stellt sich nicht hin und sagt, der Mick ist super, der Mick ist prima, so wie es Toto Wolff zum Beispiel macht, der muss in die Formel 1 oder muss in der Formel 1 bleiben.
Er hat mich auch sehr überrascht. Peter, du hast ja dann auch direkt nach dem Interview gesagt, dass dich das auch irgendwie, dass du da auch mehr erwartet hättest. Es ist, ich finde immer so schwierig, weil du nicht beurteilen kannst, was da tatsächlich noch im Hintergrund irgendwie läuft. Aber ich hätte mir auch eher gedacht, dass sich ein Binotto da hinstellt und den Lobpreis, ja, weil Ferrari hat nun mal auch zur Familie Schumacher eine sehr, sehr enge Bindung. Und da sich da so zu distanzieren, also distanzieren meine ich jetzt eben, sich nicht auf eine Seite zu schlagen, finde ich irgendwie schon auch komisch.
Ja, definitiv. Also ne, wir haben ihn ja auch gefragt, ob der Mick denn aus seiner Sicht einen Platz verdient in der Formel 1. Da hat er ausweichend darauf geantwortet. Die Entscheidung, die will man wohl erst treffen, nachdem noch ein paar Rennen dann auch vergehen. Das heißt also, auch bis Singapur wird es da wohl keine Entscheidung geben. Ich weiß nicht genau, welche Strategie dahinter steckt. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube, nachdem De Vries dann Richtung Williams gehen wird, bei Alpine natürlich einige Kandidaten auch auf der Liste stehen, Nico Hülkenberg da vielleicht die besten Karten hat, um dann vielleicht zu gucken, was in einem Jahr dann mit einem Duren ist, dann würde ich sagen, bei Haas, wer bleibt denn dann noch? Also wen hätten die denn noch? Giovinazzi, also ganz ehrlich, die Story sehe ich gar nicht. Das hat überhaupt keine Fantasie. Von daher glaube ich nach wie vor, es ist ein Geschachere. Ich weiß nicht, worauf man wartet, aber ich glaube, dass der Mick beim Haas-Team bleibt.
Ich hatte tatsächlich auch an diesem Wochenende den Eindruck, gerade so Donnerstag und Freitag im Vergleich zu dem, was wir in Zandvoort erlebt haben, auch was wir in Belgien von ihm erlebt haben, dass er total gelöst wirkte. Hatte ich wirklich den
Mick.
Mick, genau. Und da dachte ich mir so, naja, vielleicht weiß er jetzt ja doch im Hintergrund vielleicht doch schon mehr. Aber jetzt irgendwie bin ich dann doch wieder am Zweifeln. Donnerstag, Freitag, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, naja, da ist vielleicht möglicherweise ein Schritt vorwärts gegangen, weil er auf einmal auch wieder von seiner ganzen Art her anders war.
Ja, schwer irgendwie da was rauszulesen. Also normalerweise ist es ja schon so, dass gewisse Dinge immer wieder mal durchsickern und man Sachen erfährt. Moment, jetzt müssen wir kurz unterbrechen, weil wir sind ja, wie gesagt, hier beim Abbau. Der liebe Essi, der ist bei uns für den Ton zuständig. Das ist kein leichter Job bei diesem Irrsinn, der bei uns im Büro abläuft. Essi, du musst weiter abbauen, du armer Kerl.
Ich muss jetzt deinen Komplatz abbauen.
Ja, ich habe ihn aber aufgeräumt, ja. Also, ja.
Du bist einer der wenigen, die das immer machen, das ist richtig.
Ich habe meinen ganzen Müll habe ich weg und schaut ordentlich aus.
Ja, das machst du immer.
Aber Essi, sehr stolz auf dich. Wir haben das letzte Mal auch schon mal thematisiert. Also ihr wollt aber auch gar nicht, dass wir mit abbauen, weil das würde, glaube ich, das Ganze noch verlängern und nur zu Chaos führen.
Wir können das doch mal üben.
Gottes Willen. Also nur zum Verständnis, es sind viele fleißige Helfer, die jetzt abbauen, die aber schon seit Tagen hier auch mitarbeiten. Also die kommen nicht nur zum Abbauen. Der Essi sitzt da, mischt alle Sendungen zusammen und nicht nur jetzt dann das, was wir so machen, sondern ist natürlich auch mit dem Ohr dabei, wenn die Formel 3, die Formel 2 und der Porsche Supercup unterwegs sind. Also der hat viel zu tun und jetzt muss er auch noch abbauen.
Ja, und jetzt wisst ihr auch, was ich gemeint habe, als ich nach diesem Interview, ich glaube, es war Fernando Alonso, dann gleich gesagt habe, Essi, bitte wieder Ton. Wenn ich da in diesen Interviews stehe, dann lasse ich mir mir von Essi, weil der eben am Tonpult sitzt, wenn ein Interviewgast kommt, den Sendeton vom Ohr nehmen, damit ich vernünftig zuhören kann. Und wenn ich das Interview fertig habe, dann sage ich zum Essi, Essi, bitte wieder Ton.
Zum Glück hast du bitte gesagt.
Ja, das sage ich immer.
Nicht so wie sonst. Nein, das hat Essi? Sie immer. Das hat sie immer.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Nein, nein, nein. Aber da war ich einfach schon ein bisschen zu schnell und habe im Prinzip auch unserer Regie in München nicht die Zeit gegeben gehabt, das schnell wegzuschneiden. Also war das halt mit in der Sendung.
Aber Essi, jetzt nochmal kurz zur Erklärung. Jetzt ist es so, hier ist ja uralt, die Rennstrecke in Monza. Wir haben die Kommentatorenkabine sehr hoch. Also das ist ganz weit oben unterm Dach. Wie viel musst du da schleppen vom Gewicht her? Was wird da alles hoch und runter getragen? Wie viele Kabel sind es eigentlich?
Das ist ein Kabel, was von hier unten vom TV-Compound da hochgeht. Und dann steht da eine Kiste und da werden dann drei Komplätze angeschlossen. Der von Italien, der von England und unser. Und wir haben eine große Kiste für uns, für Deutschland. Da sind die ganzen Sachen drin, die Sascha braucht zum Kommentieren. Wir haben tatsächlich hier bei der Formel 1 das Glück, dass wir das selber nicht schleppen müssen. Denn zum einen wurde hier so ein Fahrstuhl außen angebaut und zum anderen sind die ganz fleißigen DHL-Kollegen immer da, die uns den ganzen Kram immer hoch und runter schleppen.
Also du räumst dann quasi jetzt nur ein, also ist nur, das heißt, da sind die Monitore drin, also sind dann in der Summe, lass mich mal kurz rechnen, 2, 4, 6, 8, müssten 8 Monitore sein.
Nee, sind nur 2, weil die anderen Monitore, die kommen von den anderen, die Datenmonitore.
Gerne, ne? Also 8 Monitore.
Wieso sagst du das? Du hättest doch jetzt locker gesagt, 8. Nein, also ich habe 8. Ich habe 8 Monitore, aber 2 sind nur von uns.
Genau. Genau, genau.
3 sind's. Der Rückschau-Monitor.
Genau, den sieht man ja.
Und den unser Dings hier, unseren Aki, wo wir rummalen.
Ja, das sehe ich jetzt als Computer, also nicht als Monitor, aber ist okay.
Naja, dann.
Ja, fast schon wie bei Ferrari hier, ne? Was so die Zahlen anbetrifft. Ne? 1, 2, 3, 8.
Völlig egal. Wäre egal.
Viel, Ende. Viel. Gut, ich muss jetzt los. Kommt alle
mal, ne? Frohschaffen.
Macht's gut.
Später. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Unser Essi. Fleißiges Bienchen. Ja, also.
Da habe ich jetzt auch mal was gelernt. Ich wusste das nicht, dass wir da ein so ein Kabel nur haben. Ich dachte auch immer, das ist ein riesen Kabelgewusel. Aber das geht wunderbar mit einem. Und dann werden da 3 Boxen angeschlossen. Fertig.
Ja. Ja, es sind aber dann halt auch Kabel, die von hier dann rüber in den TV, also in den Paddock, ins Fahrerlager gehen. Das gehört natürlich auch noch dazu. Also es ist viel zu tun. Es ist jetzt nicht so easy, wie es dann oft klingt oder wie Essi jetzt das auch geschildert hat. Also die haben schon relativ viel zu tun und kommen meistens, ne, wann kommen die heim? So um 22 Uhr immer, ne? Wenn wir so hier um 19 Uhr, 18.30 Uhr weggehen.
Ja, wenn's passt. Manchmal auch noch später. Je nachdem. Ich glaube jetzt, wo die schlimmste Corona-Zeit vorbei ist und wieder mehr Leute mit dabei sind, auch was die Technik anbetrifft, geht's dann ein bisschen schneller. 10 Uhr passt schon, glaube ich, ja.
Ja. Trotzdem, nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die da mithelfen und das auch machen. Die Kameraleute übrigens auch, die ihre Kameras selber auseinanderbauen und einpacken, sodass sie dann auf Reise gehen können. Das ganze Zeugs übrigens geht in so riesengroße Container, die schon vorbereitet sind, die auch schon stehen. Wird alles eingeladen und das wird dann abgeholt von DHL und kommt dann in den großen Flieger und macht sich dann auf die Reise nach Singapur.
Du hast doch mal so eine Doku gemacht, oder?
Ja.
Über die DHL und diese ganze Logistik und so. Kann ich mich doch noch dran erinnern. War auch sehr spannend.
Ja, ja, genau. Da ging es um die Teams. Da ist es aber vom Prinzip her das Gleiche. Die packen die Sachen auf. Da ist es ja so, dass die Autos übrigens komplett zerlegt werden. Also jetzt nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, wie bei einem normalen PKW, den wir so kennen, dass die auf einen Laster draufkommen, auf so einen Sattelschlepper und rumgefahren werden. Nee, also es wird komplett auseinandergebaut und ja, dann eben auch verladen und das fliegt dann nach Singapur. Das ist zumindest, außer es sind Sachen kaputt, die gehen dann natürlich ins Werk. Ja, Singapur nächstes Rennen in 3 Wochen. Lass uns aber noch ein bisschen in Monza bleiben mit unseren Gedanken und den Erinnerungen, die wir haben an das, was passiert ist. Wir haben noch nicht über Sebastian Vettel gesprochen.
Den großen Promi-Faktor an der Strecke. Also ich bin noch die ganze Zeit überlegen, ob ich gerne getauscht hätte mit der Sandra. Ich, Zlatan, du, you. Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, machen wir gleich, denn vorher gibt's das für euch.
Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von Wow. Und wer sich jetzt fragt, wow, was ist denn das? Wow, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei Wow. Also, neuer Name, aber innen drin gibt's das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 dieses Jahr auch die IndyCar-Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wowtv.de/F1. Der Link steht aber auch hier in den Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und wie ihr easy und flexibel dabei sein könnt. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wowtv.de/F1 und schon kann's losgehen.
Ja, also machen wir weiter mit den Promis. Hier war ja doch relativ viel los.
Ja, super. Ich meine, letztes Rennen in Zandvoort war das ja nicht so der Fall. Da waren wir überrascht, dass wirklich, ich glaube, da war Tiesto, der DJ, somit der berühmteste, der da rumgerannt ist. Jetzt hier an dem Wochenende wahnsinnig viel los. Gabriel Batistuta ja zum Beispiel, ne? Die Älteren unter euch, die erinnern sich vielleicht noch. Batigol, argentinischer Weltklasse-Stürmer, für Florenz gespielt, mit Stefan Effenberg damals noch zusammen. Und heute auch. Ich hatte Hugh Grant vor dem Mikrofon. Die Sandra dann kurze Zeit später. Zlatan Ibrahimovic. Ich habe echt kurz überlegt, ob ich nicht gerne mit dir getauscht hätte. Du den You und ich den Zlatan. Ich glaube, da werden dann so Kindheitsträume, ist ja ein bisschen zu viel. Ich bin ja fast älter als der Zlatan, aber ich bin älter. Aber das, ich glaube, ich hätte getauscht gerne mit dir.
Das kann ich gut verstehen.
Hättest du auch getauscht?
Nee. Also vielleicht mit bei Hugh Grant, vielleicht mal so Grant. Vor 10 Jahren oder so. Weil der ist schon alt geworden,
Findest
fand ich.
Du? Ja,
fand
ich schon. Find aber noch eine Menge klasse. Also ich finde schon, dass der, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der hat sich, finde ich, super gehalten.
Redet ihr mal, ich guck mal nach.
Ja, mach mal. Was würdest du tippen, wie alt er ist?
Boah, ich würde sagen, dass der so 57 ist.
Ja, okay, aber ich finde das. Also ich finde, das sieht immer noch sehr, sehr cool aus. Tollen Film mitgespielt, Notting Hill ist mir eingefallen und 4 Hochzeiten, ein Todesfall, schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, was er in jüngster Zeit gespielt hat. Sascha, löse auf.
Ich löse auf. Der wievielte September ist eigentlich heute?
Ist der 11. September.
Dann hat er vor 2 Tagen Geburtstag gehabt. Der hätte da gratulieren können.
Wie alt ist er geworden?
Ja, wie alt ist er geworden? 60 geboren.
60 geboren, ja, heißt 62.
Ja,
ja, 62,
gut gerechnet.
Also das muss man schon sagen, ist stark.
Wenn ich ihn aber auf 57 schätze, dann hat er sich schon gut.
Aber der hat witzige Vornamen. Hugh John Mungo Grant.
Oh, das wäre nochmal interessant gewesen. Da sind
wenn
wir noch
du so angesprochen können. Hättest
wo,
du.
Wo kommt der Name Mungo? Wer kam auf den Namen Mungo? Wäre natürlich auch nochmal spannend gewesen. Aber übrigens, ich glaube, so wie Zlatan auch, Hugh Grant, auch Ferrari die Daumen gedrückt. Ja. Also die waren alle für die Scuderia hier beim Heimspiel. Aber ich finde, das macht dann schon was aus auch. Ne? Ich finde, kommen ja manchmal dann auch so die Fragen oder dass dem einen oder anderen das dann auch manchmal ein bisschen zu viel ist, so dieser Promi-Auflauf drumherum. Aber ich finde, das macht doch schon so ein bisschen aus. Wir sind ja eh dann auch sehr sportlich mit den Teams, haben da alle Themen im Blick, auch mit den Fahrern. Aber ich finde hier und da dann auch mal so ein bisschen Abwechslung. Mir gefällt das.
Ja, finde ich auch gut, auf jeden Fall. Also, was wir übrigens auch noch sagen müssen, ne? Deine Kletterkünste, also ich bin ja erstaunt.
Kletterkünste?
Ja. Ja, hast du nicht mitbekommen.
Nee, nicht mitbekommen.
Na, da warst du beim Interview machen. Die Älteren kennen ihn noch.
Da war ich im Kindertouren.
Ja, nein, es war folgendermaßen, es war ja wahnsinnig viel los.
Unfassbar,
das ist ja traditionell auch so, dass die Tore öffnen. Das ist ja super. Also ganz viele Fans, die da unter dem Podium waren und dann ihre Ferrari-Fahnen und Flaggen da ausgepackt haben. Aber es war in der Boxengasse genauso voll. Du kamst ja gar nicht vorbei und der Dr. Helmut Marko, der war in Sicherheit auf so einer kleinen Rampe, da stand er und der Peter stand drunter und hat so hoch geguckt, wie so ein kleines Kind und dann hat er gesagt, mein Arm ist zwar lang, aber so lange ist er nicht mehr.
Ne?
Ja, genau. Dann hat er sich
alle
hochgezogen.
Stehen oben auf der Rampe. Ne?
Nur nicht Peter, dem fehlt ein Meter.
Um dann auch mal jetzt hier wirklich bei den alten Dingen zu bleiben. Nee, tatsächlich, und dann haben wir uns den Weg da so ein bisschen frei gebahnt. Das war die einzige Möglichkeit, weil ich nicht weiß, wie er hätte runterkommen sollen oder wie ich über diese Brüstung hätte kommen können. Und deswegen haben wir es dann so gemacht, angelehnt am Zaun mit einer Hand dann irgendwie den langen Arm gemacht in Richtung.
Hast du keinen Krampf bekommen?
Nee, das ging ganz gut, tatsächlich.
So in der Wade?
Ja, nee, das hätte noch gefehlt, dass ich mit dem Wadenkrampf da runtergefallen wäre. Das war wirklich so, es war so voll. Ich würde mal sagen, in keiner Boxengasse war es so voll wie hier in Monza. Also die waren so schnell dann irgendwie alle da unter diesem Podest, auf dem du ja noch standst im Vorlauf. Also da habe ich schon gedacht, wir kriegen hier wahrscheinlich gar nichts. Das löst sich ja dann immer relativ schnell auf, auch nach der Siegerehrung. Dann wird es dann ein bisschen leerer, aber zu dem Zeitpunkt war es die einzige Möglichkeit, den Doktor zu bekommen.
Tja, Der steht immer dort. Das ist übrigens auch immer eine Frage, die kommt. Warum habt ihr immer den Dr. Helmut Marko und keine anderen, die da irgendwie direkt was sagen nach der Siegerehrung? Ja, ist der Einzige, der quasi auch dann verlässlich da ist. Das ist ja auch immer so ein Ding. Mit Ferrari ist es manchmal nicht ganz so einfach, bis man dann da mal drankommt und die überhaupt dann jemanden haben, der spricht. Bei Mercedes ist es auch so, dass der Toto Wolff auch erstmal mit seinen Ingenieuren spricht und mit allen, die da rumstehen. Und somit ist eigentlich, ist es wirklich so, Dr. Helmut Marko der verlässlich der dann auch dasteht und parat ist.
Ja, weil der Doktor ja im Prinzip, also in Anführungszeichen, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ja nur der Motorsportberater ist. Also dann vielleicht nicht in diesen direkt danach Meetings halt einfach so mit involviert ist und immer schön Zeit hat, da seinen Max zu feiern, wenn der wieder auf dem Podium steht. Und ich kann das schon verstehen, dass man als Zuschauer vielleicht sagt, oh, nicht schon wieder der Dr. Marko, aber ich finde auch einfach immer gut, du kriegst auch immer klare Aussagen von ihm und das gefällt mir.
Absolut, der Alpenvulkan, ne? Also ich finde es auch mal sehr unterhaltsam, mit ihm zu sprechen. Vor allem das Schöne ist, er antwortet auf Fragen, redet nicht drum rum, taktiert auch meistens nicht, sagt einem, was man hören will auf die Fragen. Und ich finde das auch eine absolute Bereicherung. Wäre schade, wenn er die Formel 1 dann eines Tages verlassen wird. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist.
Soll ich schon wieder nachgucken?
Ja, also
80 geht er schon zu.
Ja, auf die 80 geht er zu.
Ja, also ein wahnsinnig markanter Typ. Nach wie vor eine unfassbare Präsenz, finde ich auch sehr, sehr klar. Und ja, wie gesagt, Sander hat es gesagt, ein toller Gesprächsgast.
79 ist er.
Ui.
79
ja,
ist er.
Wahnsinn.
Ich habe übrigens noch was rausgefunden an diesem Tag, heute gerade. Und zwar die Geschichte mit Porsche und mit Red Bull. Mhm. Warum das dann doch nicht geklappt hat.
Ach.
Am Ende hat Red Bull es gerettet, dass man von der FIA so lange gebraucht hat, um sich auf dieses neue Motorenreglement zu einigen. Hätte ja schon viel vorher entscheiden werden sollen. Es gab ja Vorverträge schon mit Red Bull und Porsche. Und wäre die Entscheidung früher gefallen als jetzt erst vor ein paar Wochen.
Ja. Gibt es ja immer diesen Council, ne? Wo wir eigentlich immer drauf gewartet haben.
Vor Ungarn.
Ja, ich weiß.
Oder Spielberg
ja,
fast
ja, genau.
Schon. Ne?
Ja, genau. Da haben wir es zum ersten Mal gefragt.
Immer wieder verschoben worden.
Ja.
Und wenn da die FIA sich einig gewesen wäre, das so durchzuziehen, dann wäre der Deal unter Dach und Fach gewesen. Nur weil sie es immer wieder aufgeschoben haben. Und ein Ding war, dass die FIA und vor allem die Formel 1 mit Stefano Domenicali an ihrer Spitze gesagt hat, wir wollen, dass externe Motorenlieferanten eine extra Company bilden. Das hat der Audi gemacht, Formula One, Audi Sports oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Das hat Porsche ja auch gemacht, so kam das ja auch raus. Damit man klar dieses Cost Cap kontrollieren kann. Weil wenn du eine Motorsportabteilung in einem Motorsportkonzern hast und dann noch eine Formel 1 Abteilung, dann könnte man vielleicht so ein bisschen hin und her und so, ja, was das Geld anbelangt. Deswegen mussten die eine extra Company gründen. Und so hat man dann zum Beispiel auch bei Porsche dann rausgefunden, ja, wenn wir eine extra Company bilden müssen und sind mit Red Bull zusammen, wer gibt dann die Pressekonferenzen, wer sitzt dann vorne, ist es Porsche, ist es Red Bull? Und so hat man das Ganze nochmal überlegt und hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, nee, machen wir doch nicht. Also es scheiterte nicht am Geld, es ging einfach nur um Macht, wie so häufig.
Spannendes Insight.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall.
Also, müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht. Also nach meinem Dafürhalten ist das mit Porsche durch. Die werden wir nicht in der Formel 1 sehen, denn die haben jetzt nur noch ein paar Wochen Zeit, glaube ich. Wo wollen die denn dann Team herkriegen?
Ja, ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gab es ja mal die Überlegung, dann vielleicht mit McLaren. Andi Seidel hat das ja auch nicht ganz verneint. Aber ich glaube auch, das sind nur dann auch, ich glaube, da ist jetzt nicht so viel drauf zu geben. Andreas Seidel hat ja auch eine Porsche-Vergangenheit. Glaube ich, will da die Tür nicht hundertprozentig zumachen, dann auch für zukünftige Dinge. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das noch was werden kann mit Porsche Richtung 26.
Eher Honda, dass die sagen, wir machen den Salto rückwärts und kommen nochmal als zurück. Team. Wie auch immer.
Wie auch immer.
Ja. Müssen wir mal schauen. Ja, Honda, Asien, passt. Ne? Singapur, nächste Station, Stadtrennen, Nachtrennen dort, bei uns in Europa zur normalen Zeit dann die Sendezeiten. Haben wir ja schon rausgehört, am Ende des Tages, Sandra, die Chance dann vielleicht wirklich für Max Verstappen Weltmeister zu werden, aber es ist eigentlich eher eine Ferrari-Strecke.
Das stimmt, aber tatsächlich so wie der Max zurzeit drauf ist, glaube ich, ist das vollkommen wurscht, ob das eine Ferrari-Strecke, eine Mercedes-Strecke oder eine was weiß ich was Strecke ist. Der ist einfach da.
Ja, glaube ich genauso. Also bin gespannt. Ich glaube, die Chancen sind gut, dass er den Titel schon einfährt. Dr. Marko hat ja gesagt, Richtung Feierlichkeiten geguckt, wird das so nehmen. Dann Singapur findet er, glaube ich, attraktiver als Japan, ne, was mögliche Festivitäten anbetrifft. Wie gesagt, ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass der Max das einfährt schon.
Ja, also warten wir mal ab, wie es passiert. Noch ein Satz zu Sebastian Vettel, der leider frühzeitig raus musste mit einem indiskutablen Aston Martin. Also es lag nicht an ihm. Ich meine, Lance Stroll hat sich da auch durchs Feld gegurkt und hat dann das Auto auch frühzeitig abgestellt, passend zur Farbe des Autos so ein bisschen.
Ich hatte ja an diesem Wochenende einen lieben Kollegen neben mir stehen bei den Interviews, der dann zu Sebastian Vettel, ich glaube am Samstag war es, gesagt hat, wie ist das denn eigentlich mit diesem Gurkenauto? Oder sagte er, das ist doch ein Gurkenauto, oder? Und da sagte Sebastian nur so, ja, das kann ich jetzt so nicht sagen, wir sind halt nicht schnell genug. Also das sagt schon alles, finde ich.
Ja, war frustrierend für ihn, gerade an der Stätte, Peter, wo er 2008 ja seinen ersten Formel-1-Sieg feiern konnte, völlig überraschend damals mit dem Toro Rosso, als jüngster Grand Prix-Sieger damals aller Zeiten.
Ja, haben wir auch nochmal gezeigt, diese schönen Bilder bei uns im Vorlauf 2008, 2011, 2013 hier dreimal gewinnen können. Lang ist her. Schade, dass es irgendwie so zu Ende geht mit so einem schlechten Auto, mit so einer Gurke, wie der Aston Martin es im Moment zu sein scheint. Singapur wird es vielleicht ein bisschen besser, hast du Sebastian ja auch gefragt. Könnte dem Aston Martin ein bisschen mehr liegen? Vielleicht geht es da nochmal in die Punkte. Es wäre ihm so zu wünschen, dem Sebastian.
Und dem Papa auch, dem Norbert Vettel. Ja, der also quasi seinen letzten Campingausflug jetzt im Rahmen der Formel 1 jetzt gemacht hat mit seinem Sohn. Ist mit ein paar Freunden hier gewesen, mit der Familie auch. Und der hatte auch schon ein paar wehmütige Momente jetzt in diesen Tagen hier in Monza. Wir haben uns ein paar Mal mit ihm unterhalten und sagt, naja, wer weiß, ob er es aushält, überhaupt nervlich dann beim Saisonabschluss in Abu Dhabi mit dabei zu sein. So ganz klar war er sich da noch nicht.
Ja, der kommt. Norbert kommt.
Ach, natürlich, ne, der muss noch einmal über die Reifen motzen und dann ist gut.
Die Pirelli-Reife. Ja, auch so ein netter Mensch. Immer wieder schön, ihn zu treffen mit der Vettel Aston Martin-Mütze und im grünen Dress. Auch ihn werden wir vermissen nächstes Jahr. Aber er hat ja schon gesagt, vielleicht kommt er dann hier und da mal in Spielberg. Ist er ja auf jeden Fall auch dabei mit dem Camper. Also vielleicht sehen wir ihn ja dann im nächsten Jahr doch nochmal.
Vielleicht kommt da der Sepp dann mit auch als Formel-1-Tourist. Wäre doch super.
Mal schauen, wie es wird. Was wir euch versprechen können, ist, dass Backstage Boxengasse nächste Woche wieder erscheinen wird, dann in einer Sonderausgabe. Denn wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Es gibt nächsten Dienstag, passend zu unserem Erscheinungstermin, eine Messe in Düsseldorf.
Die Spobis, ne, ganz interessant. Da gibt es viele tolle Podcasts, ne, vor allen Dingen für Sponsoren dann auch interessant. Aber es gibt viele Fußball-Podcasts, Sport-Podcasts und eben auch Backstage-Boxengasse. Darf nicht fehlen. Gab es eine Anfrage über unsere Leute im Hintergrund, Tobi Holtkamp, ganz liebe Grüße und die Podcast-Bande, das Ganze eingestielt worden und da freuen wir uns sehr darauf. Da werden wir uns noch mal genaue Gedanken machen, über was wir da reden wollen und wir haben auch einen Special Guest.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ein Überraschungsgast, da müsst ihr einfach warten, bis ihr diese Folge auch hört. Das wird jetzt noch nicht verraten.
Also wird wirklich spannend und toll. Ja, super spannend ist es. Also ich kann so viel verraten, er hat was mit Formel 1 zu tun.
Völlig überraschenderweise.
Und völlig überraschenderweise müssen wir ihn nicht übersetzen.
Nein, auch das nicht.
Ja. Das müssen wir nicht.
Man spricht Deutsch.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir werden diesen Podcast eben auf der Messe aufnehmen, dann am Dienstag vor Publikum. Das wird auch lustig und interessant. Auch mal ein bisschen anders als sonst.
Ja, freuen wir uns drauf.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Backstage Boxengasse dann am kommenden Dienstag wieder die nächste Ausgabe. Weiß jetzt nicht genau, wann der Entscheidungstermin dann sein wird, weil wir es ja auch erst am Dienstagvormittag aufnehmen werden. Also kann sein, dass es vielleicht ein bisschen verzögert. Trotzdem, seid dabei, empfehlt uns gerne weiter. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut, gute Woche.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, Monza.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
So, liebe Tennisfreunde, hier sind wir wieder, Mad Dog und Wingman zusammen mit Paul Häuser und es geht für uns in unserer neuen Folge natürlich um die US Open, um Angriffstennis, um 45 Netzangriffe im Finale, um ein tolles Match von einer jungen, dynamischen Topspielerin und einiges, was am Rande geschehen ist bei den US Open.
Und das Besondere in dieser Folge ist, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, worüber reden, wir sind spontan in unseren Podcast eingestiegen. Und es hat irre Freude gemacht. Also hört rein, genießt es. Wir sind gespannt auf eure Reaktion.